mit dem Heiligen Geist dran. Wir bleiben dran, dem Heiligen Geist, ganz klar. Und offensichtlich sind wir in einem Trend momentan mit diesem Thema. Und ich liebe das. Es ist ein Thema, das wirklich momentan immer wieder von verschiedensten Seiten an uns herkommt oder uns begegnet. Und darum möchte ich unbedingt einfach in diesem Bereich. Wir haben jetzt auch viermal zum Thema Heiligen Geist geredet und ich glaube, es ist nicht die Hälfte. Ich habe noch so viele Sachen, wo ich wirklich zu dem dritten Teil von dieser Heiligkeit Gottes wirklich weitergeben möchte. Von dem Teil Gottes, der so zentral ist für uns auch. Und ja, es ist einfach etwas, was ich immer wieder muss sagen, so unterrepräsentiert war über eine viel zu lange Zeit. Und immer noch vielen Orten unterrepräsentiert ist. Und das wollte ich einfach hier ganz sicher nicht. Wir brauchen alle drei Teile von dieser Gottheit. Und wir haben mal ein bisschen angeschaut, wer er ist. Und dann haben wir geschaut, wie er, was er für einen Namen hat. Dann haben wir zweimal geschaut, wie er interagiert mit uns. Und jetzt kommen wir in der nächsten Runde mal zu den Aufgaben, die wir anhand der Bibel für den Heiligen Geist sehen. Und gerade heute Morgen zum Vorbereiten hat es mich enorm beschäftigt, dass ich garantiert nichts erzähle, was nicht wahr ist über den Heiligen Geist. Es ist mir wirklich nachgegangen, was in diesem Buch steht, wenn wir irgendwo die Persönlichkeit Gottes oder das Wesen Gottes, Jesus Christus, den Heiligen Geist, anschauen, dann nur mit allergrößtem Respekt und allergrößter Achtung, dass wir garantiert nur das sagen, was stimmt. Und darum habe ich eigentlich wieder ganz auf die Bibel stellen. Weil, wenn ich sicher die Wahrheit über den Geist Gottes sagen will, dann muss es aus dem Buch, der vom Geist Gottes inspiriert ist, kommen. Und nicht von irgendwoher, nicht von irgendwelchen interessanten Erfahrungswerten. Wenn Sie mit der Bibel übereinstellen und die Bibel dazu haben, Amen, Halleluja, unbedingt, oder? Aber unterschrieben, unterstrichen durch das Wort Gottes. Und ich werde heute mit euch einfach wirklich anfangen, die Aufgabe vom Heiligen Geist anschauen. Was sind die Aufgaben vom Geist Gottes? Und wir haben sicher mindestens zweimal an dieser Thematik. Mindestens. Mal schauen. Und ich will euch dann im Verlauf auch noch ein bisschen etwas sagen, wie ich das Ganze versucht habe aufzuteilen. Und ich werde heute mit den ganz grundlegenden, entscheidenden Aufgaben vom Geist Gottes anfangen. Was der Geist Gottes für Aufgaben hat, was der Geist Gottes macht, was er tut. Und ich werde anfangen mit 1. Korinther 2, Vers 10. Ich habe versucht, das irgendwie ein bisschen aufzubauen, dass wir dort herkommen, wo wir wollen, oder? Der Heilige Geist erforscht. Und zwar alle Dinge. Das ist mal ganz etwas Grundlegendes. Er erforscht alles. Und zwar wirklich alles. Und als Einziger kann er ganz speziell auch die Tiefen der Gottheit erforschen. Und wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt gehen, ist es ganz interessant, was du noch sagst, von dem, der Vers sagt, nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, das ist Neue Genfer, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes, niemand sonst hat sie je ergründet. Oder? Das ist jetzt Neue Genfer Übersetzung. Es ist so, es kann nur der Geist Gottes Gott selber erforschen. Und wenn wir Gott erforschen wollen, wenn wir herausfinden wollen, was wir für einen Gott haben, wenn wir herausfinden wollen, wer Jesus Christus ist, dann brauchen wir den Geist Gottes. Alles andere geht nicht. Für mich ist das der Anfang. Der Anfang von einem Weg mit Gott hat mit dem zu tun, wer Gott ist. Und das kann uns nur der Geist Gottes offenbaren. Weil alles, was von uns herkommt, ist nicht wirklich hilfreich. Und wir werden nachher noch ein paar ganz, ganz spannende Bibelstellen in diesem Zusammenhang noch kommen, die uns wirklich zeigen, was das denn heisst, wenn wir den Geist Gottes wirklich, wenn wir Gott durch den Heiligen Geist erforschen. Und was der Heilige Geist dann wirklich für Aufgaben hat in diesem Zusammenhang. Der Geist Gottes erforscht alles. Er weiß alles. Er weiß alles. Und zwar wirklich alles. Ihm ist alles offenbar. Es gibt nichts, was ihm nicht offenbar ist. Ganz wichtig. Und das kann beängstigend sein, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Kann aber extremst befreiend sein, wenn wir das richtige Gottesbild haben. Dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der voller Gnade und Barmherzigkeit im Himmel thront und will, dass seine Geschöpfe erkennen, wie gern das er sie hat und was er für perfekte Pläne für sie. Und vor diesem Hintergrund ist die Allwissenheit und das Erforschen vom Heiligen Geist extrem erlösend. Ich muss nichts verstecken. Und das ist etwas, was ich schon lange weiss, zum Glück. Und das darf ich auch sagen, das ist etwas, was ich wirklich seit manchem Jahr wirklich weiss. Ich habe nie nur annähernd irgendeinen Grund, irgend nur etwas vor dem Herr oder vor dem Geist Gottes zu verstecken. Das gibt's nicht. Vor dem Herr verstecken ich seit Jahren, Jahrzehnten nichts. Vielleicht vor Menschen, ja. Die müssen auch nicht alles wissen. Aber vor dem Herr. Der darf einfach aber alles wissen. Und ich weiss, dass es weiss. Und für mich ist das mehr als nur in Ordnung. Für mich ist das sogar super. Dann weiss er nämlich auch genau, wie er mir antworten muss. Und ich versuche mich nicht zu verstecken und versuche dann aufgrund von dem, dass mich irgendwo zu verstecken, zu erforschen vom Geist Gottes irgendwo einzuschränken und dann entsprechend keine Antwort zu bekommen. Oder? Der Geist Gottes, der darf einfach alles wissen. Aber alles, alles, alles. Und ich schäme mich auch nicht vor meinem Gott. Wirklich nicht. Weil ich ganz genau weiss, was ich für einen Gott habe. Der will nur das Gute für mich. Und wenn mir der Geist Gottes, weil er das Wesen Gottes erforscht, das mehr und mehr kundtut, desto lockerer wird mein Zugang zu dem allmächtigen Gott und desto faszinierter bin ich von ihm, weil ich genau merke, was er mir da verbaren darf, ist way beyond. Weit über allem, was ich nur ich verstehen kann. Und wir haben es gehabt, bei der Dreieinigkeit Gottes. Ich probiere es nicht zu gründen. In einem Mass, das ungesund ist. Was mir offenbart wird anhand vom Wort Gottes, unbedingt. Erforscht durch den Geist Gottes. Aber alles andere ist einfach Gott in seiner unermesslichen, unglaublichen, unfassbaren Grösse. Und ich checke es nicht, wie gross das der ist. Und das ist gut so. Und das soll so bleiben. Und gleich ist der Geist Gottes der, der erforscht. Und er erforscht nicht einfach so zum Erforschen, sondern er erforscht es, um es uns Kunst zu tun. Dass wir als Geschöpf wissen, was wir für einen unglaublichen Schöpfer haben. Und nachher, mit dem kommt ich zum Nächsten kommen. Zum nächsten Thema, was der Geist Gottes macht. Der Geist Gottes betet an. Und die Geschichte kennen wir auch. 1. Johannes 4, Geschichte von dieser Frau im Jakobsbrunnen, dieser Samariterin, die schief im Feld gestanden ist und irgend so eine halbwegs Vorstellung vom Anbeten, ja, wir beten halt hier, Samaria irgendwo an, dir, du, Jerusalem. Und dann kommt Jesus und sagt etwas ganz anderes. Und Jesus sagt 1. Johannes 4, Vers 13, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Okay, also. Wenn wir Gott anbeten wollen, wir haben über das geredet vor kurzem, was Anbetung wirklich heisst. Das ist einfach nicht nur das, was wir da vorne machen, singen und ab und zu Freude haben zusammen. Sondern viel mehr. Das gehört auch dazu. Absolut. Es ist interessant, übrigens nur ein kleiner Input. Wir sind am Lesen von der Chronik in den Männergebet. Das war fast ein bisschen trockene Materie gewesen, mit Hunderttausenden von Namen. Und gleich ist es spannend, wenn man die Namen ein bisschen kennt, dann wird es uninteressant, dann fängt man an Vernetzungen, Verknüpfungen und Sachen kennen, die man sonst nicht kennt. Und das aus diesen komischen Namensregistern. Uninteressant, trotz allem. Und nachher sind wir jetzt beim David, im Königtum. Und dort heisst es, von der Bundeslade auf Jerusalem können bringen. Der erste Versuch ist ja schon kläglich gescheitert, oder? Ist der Aussage gestorben, oder? Weil sie den Herrn nicht gefragt haben. Sie haben nicht durch den Geist Gottes versucht zu erforschen, wie es der Herr will, sondern selber gemacht. ist Rusa gestorben. Nein, es ist beim Obededum, die Bundeslade lasst da. Und der Mann ist einfach gesegnet worden aufgrund der Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, was ich mir wünsche für uns. Wir wollen gesegnet werden der Gegenwart Gottes. Das geht an vor der Heilige Geist. Und nachher, für die zweite Runde, sind sie gegangen und haben gefragt, ja, wie will es der Herr? Ja, okay, also, es müssen Leviten sein, muss eine Stange gedreht werden, nicht auf einem Wagen. Und wir machen es parat, tun es heilig und putzen und waschen und machen das Ritus, das der Herr verlangt hat. Und dann hat es geklappt. Und dann heisst es, und da ließ David zum ersten Mal anbeten durch Asaf und seine XY, seine Brüder. Also, das ist die erste Bekundung vor Anbetung in Form von Lieder singen. Bis zum David, seiner Proklamation in dem Innen und seinem Auftrag, hat es das noch gar nicht gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand der Herr durch Lieder singen öffentlich angebetet. Einfach nur so als Beispiel, das ist also deutlich später gekommen. Ist nicht von Anfang an dabei gewesen. Wir haben schon ein paar hundert Jahre Geschichte hinter uns. Ein paar Richter, ein paar Führer im Volk Gottes, wie ein Mose, wie ein Josua und so weiter und so fort. Die haben den Herr auch angebetet, aber nie durch Lieder singen. Und damit hat David jetzt angefangen. Wir wissen, dass David ein Worshipper ist. Und der hat Lieder geschrieben und Lieder gedichtet, ganz auf den Psalmen von ihm. Und der hat das einfach einführen. Und hier sind wir jetzt dort, dass der Sohn David, so wie Jesus ab und zu genannt, darum sage ich es so, jetzt kommt und sagt, ja, was aber der Herr wirklich will, dass es um Anbetung geht, im Geist und in der Wahrheit. Das heisst, nur im Geist Gottes. Im Geist Gottes liegt die wahre Anbetung. Das heisst, der Geist Gottes ist der, der uns wirklich hilft, anzubeten. Und das ist das, was manchmal beim Worship wirklich einfach auch Zeit braucht, bis irgendwo der Leib und die Seele so viel Platz geschaffen haben, dass der Geist endlich rauskommt. Und der Geist kann die Führung übernehmen bei der Anbetung. Darum sagen wir auch, das wünschen wir uns auch, dass die Worship-Leader uns helfen können, in die Anbetung hineinzukommen, weil das passiert in diesem Zusammenhang. In anderen Zusammenhängen genau, selten einfach so schnell von selber. Oder? Weil da müssen wir wirklich reinkommen. Oder? Und das macht der Geist Gottes. Oder? Das heisst, der Geist Gottes erforscht, hilft uns, den anzubeten. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Ganz etwas Interessantes. Ist nur einmal wirklich beschrieben. Und gleich finde ich es von absolut zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, den Geist Gottes von anderen Geistern zu unterscheiden. Das ist 1. Johannes 4, Vers 2. Dort steht Folgendes. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob sich jemand zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Der Geist Gottes ist der einzige Geist, der wahrhaftig bezeugt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, Fleisch ist. Und alle anderen Geister verleugnen das. Für mich auch wieder von absolut zentralster Wichtigkeit für unser Bekenntnis. Weil wenn das, was wir da jetzt mit Psalm Sonntag und so weiter feiern, mit Pfingsten, das ist ein bisschen schnell gegangen, sorry, Karfreitag, Ufert und Gott, Ostern, ihr wisst es dreifach vergessen. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich der fleischgewordene Sohn Gottes ist, ist das alles nichts wert. Und der einzige Geist, das bezeugt ist der Geist Gottes. Der einzige Geist. Das heisst, wenn wir zur Offenbarung kommen, dass Jesus Christus wirklich der fleischgewordene Messias ist und Gottes Sohn ist, ausschließlich durch den Heiligen Geist und durch keine andere Macht auf dieser ganzen Welt, im ganzen Universum. Nur durch den Geist Gottes. Und das hat mich so fasziniert, wie Johannes schreibt, an dem könnt ihr entscheiden, was für einen Geist jemand proklamiert. Wenn jemand etwas anderes sagt, als das, dass Jesus Christus der Mensch geworden Gottes Sohn ist, ist er nicht vom Geist Gottes geleitet. Sondern irgendetwas anderem. Es ist relativ deutlich, der Geist des Antichrist. Antichrist heißt Wiederchrist, Alternativen dazu. Also, Ganz ein entscheidendes Element von der Aufgabe des Heiligen Geist ist, dass er uns offenbart, dass Jesus Christus der fleischgewordene Gottes Sohn ist. Und er bekennt das. Und wenn wir uns auf das berufen, dann ist es gut. Wenn wir uns nicht auf das berufen, dann haben wir schlicht und greifend ein Problem. Das ist nur der Heilige Geist. Oder? Die sagt, es geht dir zuerst mal wieder, wenn es um den Geist Gottes geht, geht es um Gott und Jesus Christus. Und nicht um uns Menschen. Oder? Das ist das Erste. Es geht wirklich um das, was der Geist Gottes tut, im Zusammenhang mit Gott Vater. Gott Sohn, aus Gott, Heiliger Geist. Und offenbart das wirklich. Und jetzt kommen wir zu dem, was für uns von absolut zentralster Bedeutung ist. Zuerst mal noch ein bisschen moderat. Der Geist Gottes verändert Menschen. Und es gibt eine interessante Bibelstelle, und jetzt muss ich schnell das hier suchen, weil Neue Genfer hat nur das Neue Testament. 1. Samuel 10, Vers 6 heisst es. Und das heisst es über Saul, nur so als kleiner Hinweis. Der Saul ist manchmal ein bisschen, in unseren Bildern manchmal ein bisschen verrufen, ein bisschen im falschen Film im Zusammenhang mit dem David. Aber so schlecht war der Saul nicht. Dort heisst es, und der Geist des Herrn, der Name haben wir gehabt zum Thema den Namen. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Das Thema kommen wir später nochmal. Da wirst du umgewandelt werden in einen anderen Menschen. Und das schon im Alten Testament. He? Der Geist Gottes wandelt uns Menschen um. Oder? Der Geist Gottes verändert uns Menschen. Und da möchte ich jetzt euch kurz noch eine Erklärung geben, wo ich versuche, die Aufgaben aus Wirken vom Geist Gottes auseinanderzunehmen. Ich rede jetzt ein paar Mal über die Aufgaben vom Geist Gottes und werde dann ein paar Mal über das Wirken vom Geist Gottes reden. Wie kann das unterscheiden? Die Aufgaben sind das, was er tut, und die Wirkungen sind die Konsequenzen von seinem Tun. Und wir werden merken, das Wirken ist immer etwas, was mit uns passiert, und die Aufgabe ist das, was er tut. Und logisch ist, werden wir, wenn es ums Wirken geht, irgendwann auf Galater 5, 22 und 23 kommen. Die Frucht des Geistes aber ist. He? Und das ist das, was er macht. Er verändert uns permanent, wenn wir uns im Geist Gottes aussetzen. Wenn wir uns im Geist Gottes nicht aussetzen, dann bleiben wir so knurz, wie wir einfach sind. Andernfalls verändert er uns. Oder? Und das ist das, was er tut. Er verändert Menschen von dem her. Oder? Und der Paulus schreibt im Titus Folgendes. Ich finde das ganz cool. Ich habe gar nicht gewusst, der Vers ist insgesamt so gut. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie er es von ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zum neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Ganz spannend, das ist neue Genfer, muss nicht einblenden, sonst gibt es durcheinander, hat eine Übersetzung. Einfach, ja. Ihr könnt es so nachlesen, es ist laut Rohrichtung logischerweise, es ist einfach nicht ganz so schön, wie es jetzt hier formuliert ist. Der Heilige Geist erneuert uns. Er verändert uns. Und dazu gibt es natürlich ein ganzes Kapitel, wo wir später auch noch werden anschauen, im Zusammenhang. Aber der Heilige Geist ist der, der die Veränderung wirkt in den Menschen. Das ist so spannend, du wirst durch den Heiligen Geist, der Geist Gottes, durch den Geist Gottes wirst du umgewandelt werden in anderen Menschen. So sagt es der Samuel zum Saul. Damals schon zum ersten König, was das Volk Israel hat. Und genau so ist es heute immer noch. Erneuert. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie wir sollten. Und auf das können wir jetzt ganz ausführlich zu reden. Und das ist der letzte Punkt, den wir mit Abstand und meiste Zeit darauf wieder verwenden. Menschen werden durch den Geist Gottes lebendig. Und das ist die zentralste Aufgabe, die der Geist Gottes überhaupt hat. Das ist wichtig. Wir werden lebendig durch den Geist Gottes. Die einzige Art und Weise, wie wir lebendig werden können. Und ich werde mit einer ganz bekannten Geschichte, und jetzt kommt eben der Johannes 3, Vers 5, jetzt kommt der, oder? Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und zwar, wo Jesus die Nacht besucht hat von jemandem, vom Nikodemus. Und da gibt es die interessante Diskussion, wo der Nikodemus einfach ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Verständnis von dem, was Jesus sagt. Und Fragen stellt. Oder? Und es fängt an, Jesus antwortet und sprach im Vers, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, wir müssen von neuem geboren werden. Ich glaube, das wissen wir. Oder? Die Entscheidung ist etwas, was wir uns wünschen, dass noch viel mehr Menschen um uns herum das machen. Ich sage es mal gemein, es ist blöd, es ist leider keiner da, der das noch nicht gemacht hat, in dieser Runde. Ich wünsche mir, dass es so weit kommt, dass immer Leute da sind, die das noch nicht gemacht haben. Das ist das, was ich mir wünsche. Aber es ist gut, wenn wir wissen, wie es funktioniert. Darum teach ich jetzt trotzdem. Genau. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, sage, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann das Reich Gottes nicht kommen. Jesus Christus hat ganz klar gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Weg, und das ist durch Jesus Christus. Aber machen tut es nicht der Geist Gottes. Die zwei zusammen, im Auftrag vom Dritten, die sind die, die das machen. Wenn wir Jesus Christus als Herr und Heiland anerkennen, dann passiert etwas in uns. Und das werden wir lizenziert genau anschauen, ich werde das jetzt nicht so auflösen, ist noch schade. Wenn wir das jetzt schon machen, das lande ich dann noch ein bisschen drüber. Wenn wir uns bekehren, sage ich jetzt ganz krass, sind wir noch nicht gerettet. Erst wenn wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, sind wir gerettet. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist das, was hier ist. Bekehrung ist meine Entscheidung, Jesus Christus als Herr und Herr anzunehmen. Und mit dem tue ich die Tür auf, damit das passieren kann und entscheidend ist. Das ist genau das hier. Geboren aus Wasser und Geist. Die Wiedergeburt ist zu wirken, vom Heiligen Geist in unserem Leben. Der Heilige Geist macht uns lebendig und nichts anderes. Gar nichts anderes. Und es hat mich so fasziniert, ich habe fast zu wenig Zeit gehabt zum Vorbereiten. Ich bin so einverkommen plötzlich, dass ich dachte, jetzt sollte ich noch ein bisschen Zeit haben. Aber ich hoffe, es reicht. Die Bibelstellen, die das so gut beschreiben, die sind so spektakulär. Jesus Christus hat das dann so formuliert. Und das ist das, was er diskutiert mit Nikodemus, in ihm sagt, um was es wirklich geht. Und in diesem Kapitel kommt nachher der Spezialjahresvers, der momentan sehr, sehr in ist, oder? Johannes 3, Vers 16. Da geht es speziell im März 2016, 3,16. Da haben sich Leute eine Riesensache daraus gemacht. Da läuft wahnsinnig viel wegen dem 3,16. Oder? Wenn ihr das mitbekommen habt, da gibt es extrem viele Events wegen dem 3,16 in diesem Jahr, speziell in diesem Monat auch. Aber nicht nur. Dass genau das passiert, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Dass genau das passiert, dass sie Jesus Christus kennenlernen und durch den Geist Gottes wiedergeboren werden und durch das lebendig werden. Oder? Und es geht dann ganz spannend weiter mit den Aussagen zum Thema, wo es darum geht, dass durch den Geist Gottes lebendig wirst oder nicht. Ausnahmsweise wollte ich die Formulierung lesen von Luther. Ich finde die das noch ein bisschen prägnanter. Johannes 6, Vers 63 heisst Folgendes. Der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Ich liebe den Bibelvers. Es ist so ein absolutes, eindeutiges Statement, das Jesus Christus macht, über das, was wirklich Sache ist. Der Geist ist der, der lebendig macht, das Fleisch nützt. Nicht ein bisschen etwas. Nichts ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Das ist dort, wo die Dreieinigkeit einfach zusammenkommt. Jesus Christus ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Die sind auch miteinander so verknüpft. Oder? Und wenn Jesus Christus rettet, rettet der Geist Gottes. Oder? Darum sagt er, die Worte sind Geist. Nicht im Geist, die Worte sind Geist. Oder? So wichtig. Die sind so zusammen. Wenn Jesus Christus geredet hat, hat der Geist Gottes geredet. Nicht im Geist Gottes, sondern im Geist Gottes selber geredet. Kann nur er. Weil sie zusammengehören, die drei. Oder? Im Auftrag vom Vater. Das, was der Vater gesagt hat, hat Jesus gesagt, als Geist. Wisst ihr, was ich meine? Merkt ihr, was ich sagen will? Wir reden im Geist, Jesus Christus hat als Geist geredet. Schon eine andere Phase. He? Ist noch etwas anderes. Unerreichbar. Nicht einmal annähernd ansatzweise für uns fassbar. Oder? Aber das jetzt, der Geist ist es, der lebendig macht. He? Das Fleisch ist nichts Nütze. Oder? Und ich finde das so eindeutig, so eine klare, deutliche Aussage. Und es geht nachher weiter, ich habe zwei, drei andere Bibelstellen dazu von dem her, oder? Römer 8, Vers 10 heisst, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Oh, spannend wieder, hä? Durch Jesus Christus haben wir den Geist Gottes bekommen, wo das Leben ist. Und der Leib, das Fleisch, ist dem Tode verfallen. Punkt. Es ist so wichtig. Der Geist ist lebendig. Der Leib ist dem Tod verfallen. Das Fleisch ist zu nichts nützen. Es nützt einfach gar nichts. Oder? Und ich finde, ich habe das aufgeschrieben noch für mich. Im Hinterkopf, da steht es nämlich. Wenn es darum geht, Leben zu schaffen, ist Fleisch nichts nützen. Und ich weiß nicht, wie viel das ihr wisst von der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft probiert ja alles. Aber sie kann das Leben nicht machen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es gibt etwas ganz Entscheidendes, was einfach die Wissenschaft nicht herbringt. Die Wissenschaft kann Zeug komplett rekonstruieren. Und es ist chemisch absolut identisch. Aber es lebt nicht. Es geht nicht. Und gerade als Wissenschaftler, auch wenn die Wissenschaftler das Gegenteil versuchen, sollte man eigentlich, wenn man wirklich intensiv dahinter geht, nur zu einem Schluss kommen. Es muss einen Gott geben. Es muss einen Gott geben. Weil ich bin so gut, ich kann das machen. Und es sieht genau gleich aus, ist genau gleich zusammengesetzt. Aber es lebt nicht, Gottfried Stotz, warum lebt es nicht? Es ist doch genau das Gleiche. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts nütz. Und das ist nicht nur wissenschaftlich so, sondern geistlich genau gleich. Es nützt nichts, wenn wir es im Fleisch abmühen und um zu verrecken, probieren, alles richtig zu machen. Es nützt nichts. So schlimm wie es nützt nichts. Das Fleisch ist zu nichts nütze. Das ist relativ viel. He? Ist eine harte Message. Für mich früher wäre das ganz eine schlimme Message als gesetzlicher Mensch. Aber es ist die grösste Befreiung, die ich erleben konnte. Das Fleisch nützt nichts und alles, was im Fleisch tue, ist nichts wert. Oder? Das heisst schon mal, jetzt kommt es spannend, das Fleisch wirkt kein Leben, sondern nur der Geist. Das heisst, wenn Menschen um uns herum lebendig werden, ist es nur, weil der Geist Gottes etwas tut. Es hat nichts mit unserem fleischlichen Eifer, mit unserem fleischlichen zu tun. Nichts. Es nützt nichts. Nur der Geist Gottes macht lebendig. Und das ist so wichtig. Und jetzt gehen wir weiter. Also, der Leib ist schon mal, he? Den haben wir schon mal abgeschrieben. He? Der Geist, ja, der Leib. Und jetzt gehen wir weiter. Das wird so interessant. Wir gehen weiter, um zu schauen, was lebendig macht. Römer 2, Vers 29. Ein Jude ist der, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten, cool, seines Wesens ist. Und die Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Oder? Kannst du mir so gut, oder? Ist wichtig. Hier. Auch das Befolgen von Gesetz macht nicht lebendig. Römer 7, Vers 8. Geht's weiter? Ich werde es bewusst noch zusammennehmen. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst der Erneuerung der des Geistes, unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Begeisterung, das ist das, was wir brauchen. Im Herr, unbedingt. Oder? Hier, ganz, ganz spannend. Oder? Wir sind im Gesetz gestorben, sogar. Und das ist auch für jemanden mit einem gesetzlichen Hintergrund wieder ganz spektakuläre Aussage. Wir sind im Gesetz gestorben. Das Gesetz hat für uns keine Relevanz mehr. Indirekt. Es kann ja nicht sein, das ist wichtig, wenn wir das aufschreiben, das ist schon spannend, es kann ja nicht sein, dass das Gesetz Leben bringt. Warum nicht? Das Gesetz offenbart, wo wir neben dem Leben durchschicken. Das ist schon mal überlegt. Das Gesetz sagt, wie wir laufen sollen. Das heisst, das Gesetz ist etwas, das uns unweigerlich den Tod bringt. Das ist das, was Jesus Christus selber sagt. Wenn du alle Gebote haltest, aber nur eins nicht, bist du im ganzen Gesetz schuldig. Und wenn wir im Gesetz schuldig sind, sind wir tot. Ende der Fahnenstange. Punkt, Schluss, aus, Ende. Das Gesetz bringt den Tod. Das ist wichtig. Das Gesetz bringt den Tod. Und gleich brauchen wir das Gesetz, damit wir sehen, was das Leben ist. Und vor allem, dass wir sehen, dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat. Und weil er das Gesetz erfüllt hat, sind wir im Gesetz gestorben und können dafür leben. Das ist wichtig. Das heisst, der Leib nützt nichts. Das Gesetz nützt auch nichts. Krass, hä? Das Gesetz bringt, oder? Es gibt eine ganz gute, noch schönere Bibelstelle im Zusammenhang. 2. Korinther 3, Vers 6. Bibelvers, was ich mit manchem Jahr mit mir herumtrage. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftliche, niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Spektakuläre Formulierung. So schön geschrieben. Oder? Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Da heißt es wortwörtlich. Laut sagt der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Oder? Die sagt, das Gesetz bringt den Tod. Alles, was wir aus dem Fleisch tun und alles, was wir aus dem Gesetz tun, macht nicht lebendig. Einzig und allein, was wir aus dem Geist Gottes tun, macht lebendig. Und ich sage, es ist so entscheidend auch für uns Menschen, die Jesus Christus schon kennen, dass wir den Geist Gottes haben. Wir brauchen nicht nur das erste Mal durch den Geist Gottes zu leben, sondern wir brauchen ihn immer und immer wieder und immer mehr und mehr und mehr, wenn wir wirklich mehr und mehr leben wollen. Weil was wir aus dem Fleisch tun und aus dem Gesetz tun, bringt nichts. Das ist dann interessant, wir können dann weitergehen, im Römer ist so gut formuliert, ja, sollen wir die mehr Sünde mit dem Gesetz gründen oder damit gerade lösen werden, das Gesetz. Und dann, Paulus sagt, nein, hört auf mit dem. Die sollen nicht das Gesetz, weil wir ja aufgrund vom Gesetz, wo Jesus Christus überwunden hat, das Leben kommt dann mehr sündigen, weil es gleich nichts nützt. Nein, überhaupt nicht. Wir sollen trotzdem gemäss dem Gesetz leben, weil es viel gesünder ist. Kommt mir gerade etwas, was ich gestern Abend gehört habe. Wir waren gestern Abend das Dings, das Winterthur, beim Randy Clark. Könnt ihr selber googeln, ganz spektakulärer Mann. Und er hat einfach ein Beispiel erzählt von einer Frau, die gerettet worden ist, aber die hat serienweise körperliche Leiden gehabt. Das hat er nicht gesehen, das ist mir einfach aufgegangen. Die hat unglaublich viel gehabt. Das war der Katalog, oder? Und die ist frei geworden. Aber sie war ein Witch Doctor vorher. Ein Zauberer, eine Hexe. Und hat allem Tür auf da. Und für mich war das so spannend, darum sage ich das jetzt. Wenn wir uns auf der falschen Seite bewegen, kommt weiss nicht was alles in uns hinein. Darum ist es gut, wenn wir gesetzgemäss leben. Darum sage ich das. Oder? Weil alles, was wir auf der falschen Seite von der Weg laufen, öffnet Tür und Tor für weiss nicht was alles, was irgendwann wieder raus muss. Und das ist mir einfach so aufgegangen. Und dann sagt, die Frau hat auch einen riesen Katalog an Türöffner gehabt, wo der Geist vom Find reinkommen konnte. Und weiss nicht, was alles machen mit ihr. Oder? Darum ist es gut, wenn wir nach dem Gesetz laufen. Aber nicht in der Hoffnung, dass es das rettet, sondern im Wissen, dass es das vor Schaden bewahrt. Das ist der Hintergrund. Oder? Aber das, was uns rettet, ist immer nur der Geist Gottes. Und nie unser Fleisch und auch nie das Gesetz. Aber es bewahrt uns davon, weiss nicht was, alles für aufzuladen. Wo wir dann wieder müssen loswerden. Es ist wichtig, es geht nicht nur darum, dass wir gerettet werden und wegen dem dann im Gesetz laufen sollen. In dem Sinn, sondern es geht darum, dass man möglichst wenig Dreck aufladen unterwegs. So. Und das ist die Idee der Leitplanken, die der Herr in Form des Gesetzes von seinen Ordnungen gibt. Oder? Das ist der Nebeneffekt von mir aus gesehen. Entscheidend ist, dass Geist Gottes Leben gibt von dem her. Oder? Das ist mir gestern so aufgefallen. Wo ich es gerade aufgegangen habe, als er das erzählt hat. Darum ist es gut, wenn wir es im Gesetz bewegen, aber es rettet uns nicht. Es bringt doch kein Leben. Spannend. Es bringt nur Leben, wenn wir durch den Geist Gottes leben. Das ist das Einzige. Und ihr könnt euch jetzt schon auf Gedanken machen, wenn ihr eine Zeit machen, wo wir wirklich Gebet anbieten, für den Bereich, wo ihr merkt, dass ihr gestorben seid. Oder noch gar nicht lebendig geworden seid. Dass dort das Leben vom Geist Gottes reinkommt. Das ist wirklich etwas, was ich merke, wir wollen den Geist Gottes einladen, dass er das Werk tut, das er kann tun und soll tun. Oder? Und jetzt wird es auch spannend. Neun ist ein anderes Thema, Römer 8, Vers 11. Nun ist der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Christus von den Toten auferweckt hat, weil Gott Christus, ja, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Das ist interessant. Es ist tatsächlich so, der Herr ist unglaublich gnädig im Ganzen. Zum Glück kommt er nicht mehr genau so, der Liebe, den ich habe. Aber er tut sogar unsere Liebe wieder auferwecken. Auch wieder durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Oder? Und da gibt es ein ganz schönes Kapitel, 1. Korinther 15, ein Abschnitt, wo ausführlich darüber redet, dass wir eine neue Liebe werden bekommen. Und zwar eben das mal nicht mehr fleischlichen zum Glück, sondern geistlichen. Und das ist der Fund, ein geistlicher Lieb. Das werden wir später anschauen, das ist ein Wirken wieder. Und wir den werden anschauen, noch ein bisschen ausführlicher später mal, nicht jetzt. Ihr seht, sogar der kaputte Lieb wird der Herr erlösen. Und ist zum Glück ein anderer gerne her. Oder? Zum Thema Fleisch, Leben, Geist, Tod gibt es eine andere ganz, ganz spannende Bibelstelle von dem her. Und zwar ist das 1. Petrus 3, Vers 18. Christus selbst hat ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Das wissen wir, er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das bedarf nur eines irdischen Lebens, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und die Formulierung ist dort, wenn man sich in Luther steht, getötet im Fleisch, lebendig im Geist. Lebendig gemacht im Geist. Also ich sage wieder, auch da bei Jesus Christus sogar so gewesen, dass Fleisch getötet worden ist. Ob schon er keinen Fehler gemacht hat. Zum Glück, das hätte mir gar keine Chance. Aber auch dort ist, Fleisch, ist er nach dem Fleisch getötet worden. Im Geist aber lebendig gemacht. Und der Sünde hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Es ist spannend, ich sage, Fleisch und Geist sind zwei Paar Schuhe. Aber definitiv. He. Dort steht es bei Jesus, gehen wir in Petrus, geht dann weiter und macht es für den Menschen auch noch gerade. 1. Petrus 6, 4, Vers 6. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde, es wurde ihnen verkündet, dass sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten. wie es ja bei allen Menschen der Fall ist. Spannend, hä? Menschen nach dem Fleisch, Ende der Fahnenstange. Tod nach dem Geist, das Leben. Darum denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass nur durch den Geist Gottes Leben kommt. Nur durch den Geist Gottes. Und durch das Fleisch der Tod. Der Geist ist der Einzige, der lebendig machen kann. Und das ist das Entscheidendste, die entscheidendste Aufgabe, die der Heilige Geist für uns Menschen hat. Er macht uns lebendig. Und alles, was wir wirken, alles, was wir sonst machen, nützt überhaupt nichts. Nur das, was aus dem Geist Gottes kommt, macht lebendig. Was aber nicht aus dem Geist kommt, sei es aus dem Fleisch oder aus dem Gesetz, bringt den Tod. Noch eine letzte Bibelstelle zum Thema lebendig machen. Offenbarung 11, Vers 11. Doch nach 3,5 Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Dass sie die zwei Zeugen, die durch den Geist Gottes wieder lebendig werden. Und das andere, der Geist Gottes auferweckt von den Toten. Der Geist Gottes. Hier heißt Gottes Hauch, ist Gottes Geist. Oder Hauch oder Geist oder Atem ist das Gleiche. Das gleiche Wort. Ruach. Also, der Geist Gottes ist der, der lebendig macht. In allen Belangen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir nötig haben, dass der Geist Gottes uns lebendig macht. Und dass wir nicht versuchen, selber im Fleisch oder im Gesetz oder was auch immer das zu machen, es geht nämlich nicht. Darum wünsche ich wirklich für uns, dass wir Menschen sind, die die Aufgabe, die der Heilige Geist hat, wirklich willkommen heissen. Dass er uns immer wieder zum Leben erweckt. Mehr und mehr und mehr. Seien wir Menschen, die durch den Geist Gottes lebendig gemacht werden. Weil das so einer will. Amen.